Ich freue mich, dass ihr da seid. Bevor ich jetzt gleich einsteige mit dem Thema, möchte ich gerne noch Grüße ausrichten von unseren lieben Geschwistern aus dem Himalaya-Gebirge, von Mechthild und Jonas. Wir haben diese Woche ein Zoom-Meeting gehabt mit ihnen. Sie haben uns viele Bilder gezeigt und sie haben uns ausdrücklich gebeten, euch herzlich zu begrüßen und zu grüßen. Wir werden Ende März oder im März planen, sie wieder ein Video uns zur Verfügung zu stellen. Und dann werden wir einiges sehen. Also, Ihnen geht es erstaunlich gut. Sie haben sehr viel Freude. Sie sind mit dem Projekt des Treibhauses gut weitergekommen. Die Erdarbeiten, die erforderlich waren, sind nach 6 Wochen jetzt abgeschlossen, weitestgehend, sodass die jetzt im Februar anfangen mit dem ersten Aufbau eines Treibhauses. Es werden ja 3 gebaut, aufgestellt, und Jonas ist sehr zuversichtlich, dass das alles klappt. Er ist sogar so zuversichtlich, dass die Ende August schon die erste Ernte einfahren können. Also bis dahin soll das alles wohl laufen. Die 3 Jungs, die haben sich sehr gefreut, dass sie mitgenommen werden an diesen Sonntagsschulrätsel, was wir ja das Lexikon, was sie bekommen haben, oder das ist auf dem Weg dahin, und die kriegen das jetzt, sind dabei, sind da sehr froh und dankbar, dass die mitmachen. Ja, sie sind für viele kleine Dinge sehr dankbar, sind gesund und kommen da gut zurecht. Nachts ist es dort sehr kalt, die müssen nur eine Kleinigkeit, das ist so kalt, und die Häuser sind so schlecht isoliert. Normalerweise friert das Wasser ein. Und sie haben mit den Einheimischen gesprochen, wie man das verhindern kann. Also sie lassen jetzt die ganze Nacht das Wasser laufen, damit es nicht einfriert. Nächsten Tag ist es aber, dann kommt die Sonne und dann taut alles wieder und dann wird es auch wieder richtig schön warm. Okay, das mal zu diesem Thema. Ich starte jetzt. Ich lese zuerst den Text aus dem Psalm 71 vor. Psalm 71, die Verse 1 bis 9. Zu dir, Herr, nehme ich Zuflucht, lass mich niemals beschämt werden. Zu deiner Gerechtigkeit befreie mich und errette mich, neige dein Ohr zu mir und schaffe mir Rettung. Sei mir ein Fels zur Wohnung, zu dem ich stets gehen kann. Du hast geboten, mich zu retten, denn du bist mein Fels und meine Burg. Mein Gott, errette mich aus der Hand der Gottlosen, aus der Faust des Ungerechten und des Gewalttätigen. Denn du bist meine Hoffnung, Herr, Herr, meine Zuversicht von meiner Jugend an. Auf dich habe ich mich gestützt von Mutterschoß an. Aus meiner Mutterleib zogst du mich hervor. Von dir ist stets mein Lobgesang. Vielen bin ich wie ein Wunder, du aber bist meine starke Zuflucht. Mein Mund ist erfüllt von deinem Lob, von deinem Ruhm den ganzen Tag. Verwirf mich nicht zur Zeit des Alters, beim Schwinden meiner Kraft, verlass mich nicht. Gott, Vers 17, du hast mich gelehrt von meiner Jugend an, und bis hierher habe ich deine Wundertaten verkündet. Vers 18, und auch bis zum Alter und bis zum Greisentum, wenn mein Haar ergraut ist, verlass mich nicht, o Gott, bis ich deinen Arm dem zukünftigen Geschlecht verkünde, allen, die kommen werden, deine Macht. Ich möchte noch zu Beginn noch einmal mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für die Gelegenheit, jetzt unter dein Wort zu kommen. Sprich du zu meinem Herzen, sprich du zu jedem Einzelnen. Ich bitte dich um deinen Segen für diese Stunde. Amen. Ja, ich hatte eigentlich was anderes vorgehabt. Und zwar wollte ich mit der Hanna weitermachen, um den Lobgesang. Und wir hatten ja von dem Simeon gehört, kurz vor Weihnachten, diese drei Männer, die den Lobgesang in Lukas 2 uns gesagt hatten und mitgeteilt haben und wo wir was drüber gehört haben. Und mit dem Simeon, das war schon sehr ergreifend. Und dann kommt ja noch die Hanna. Und dann hatte ich mich auf die Hanna vorbereitet. Ich kann es nur kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist. Und dann steht ja bei der Hanna ausdrücklich ihr Alter. Und sie war ja inzwischen 84 Jahre alt. Sie war also auch eine greise Frau. Der Simeon war ein alter Mann. Und eins hatten sie gemeinsam, sie lobten Gott. Sie warteten auf die Errettung. Und als ich das Alter nochmal so gelesen habe, da habe ich gedacht, das ist auch ein interessantes Thema. Hast du da schon mal was drüber gehört? Hast du da schon mal was drüber gelesen? Über das Älterwerden? Und ich habe dann beschlossen, diesen ganzen Vortrag umzuwerfen und werde heute sprechen. Wir werden da Gedanken uns machen, mit Gott älter werden. Und habe dazu drei Punkte. Die Weichen werden in der Jugend gestellt, die Vorbereitung für das Älterwerden und drittens erfolgreich ins Ziel kommen. Ja, zu Beginn habe ich mal so eine kleine Illustration mitgebracht. Ihr kennt das alles, was ich da in der Hand habe. Das ist ein Zollstock. 2 Meter. Und diese 2 Meter, ganz kurz, hier ist der Anfang. Wir fangen irgendwann mal an. Die jungen Leute, die sind hier vorne in dem ersten Abschnitt. Die Jugend, was weiß ich, bis hierhin, bis die 50. Die im mittleren Alter sind, die 50-Jährigen, die sind in der Mitte ungefähr, hier bei 1 Meter. Und unsere Älteren, die befinden sich im letzten Drittel oder im letzten Viertel. Aber irgendwann ist es zu Ende. Dann gibt es hier Schluss, Feierabend, kommt nichts mehr. Das heißt also, wir haben eine Zeitspanne, eine Spanne, in diesem Fall 2 Meter, und irgendwann ist mal, es beginnt und es ist ein Ende. Ich weiß jetzt nicht, wer unser Ältester ist. Johann, bist du das?
Wahrscheinlich 89.
Ja, wunderbar. Und unsere Jüngsten, wer ist das? Die sind wahrscheinlich in der Kinderstunde jetzt. Du, wie alt? 7. Okay, du bist also hier vorne, ganz hier vorne. Und unser lieber Johann, der ist kurz vor 2 Meter. Wir wünschen dir natürlich, dass du noch viele Jahre unter uns bist, aber biologisch wird es irgendwann mal Feierabend sein. Ja, darum geht's. So, wir in dieser Gemeinde ist ja so, dass wir von den Jugendlichen, ich fange jetzt gleich mit dem ersten Punkt an, die Weichen werden in der Jugend gestellt. Ich sage mal, relativ viel für junge Menschen investieren. Das heißt also, das, was wir jetzt gerade miterlebt haben, dass hier Minimum 1/4 der Gäste, unserer Mitglieder, gerade rausgegangen ist in die Kinderstunde. Wir haben 3 Kinderstundengruppen und eine BU-Gruppe. Aber darüber hinaus haben wir einen Teenkreis, der sich jeden Mittwoch trifft. Dann haben wir eine Jugendstunde, die sich jeden Freitag trifft. Und wir haben die Ranger unter uns, die sich auch jeden Freitag treffen. Das heißt also, es wird ein großes Angebot für junge Menschen gemacht. Warum? Junge Menschen sind formbar, sind begeisterungsfähig, sind nicht von vornherein kritisch, sondern sie nehmen das erstmal an, was man ihnen sagt. Und die Weichen wird in der Jugend gestellt. Das heißt also, junge Menschen, wenn man die für den Herrn begeistert, für irgendwas begeistert, dann sind die dabei, dann hören die gut zu. Und das ist so eine wichtige Arbeit, die da getan wird, dass junge Leute hier Fundament bekommen. Das Fundament bekommen die natürlich bei euch in den Familien, die Eltern, die den Kindern was erzählen, die Großeltern, die haben tolle Möglichkeiten, wenn sie die Kinder, die Enkelkinder bei sich haben, von ihren Erfahrungen weiterzugeben und zu erzählen. Junge Menschen sind aber auch ungestüm. Das heißt also, sie machen manchmal Dinge, die nicht so überlegt sind. Und sie haben wenig Erfahrung, denken nicht so viel nach, laufen einfach los, machen einfach. Wir waren alle jung und wir wissen das. Und ich kann mich auch an meine Jugendzeit noch sehr gut erinnern, was für ein wir schon alles gemacht haben. Also es war nicht immer alles Gold, was glänzt, was da herausgekommen ist. Meine Eltern haben schon manche, ob das vom Lehrer oder von Nachbarn, wenn der Ball in die Scheibe geflogen ist beim Fußballspielen und. Also da kam manches zusammen. Man tut der Jugend, und ich möchte da mal ein Stück weit die Lanze brechen, dass man denen oftmals Unrecht tut. Man sagt ja immer, mit dem ist was nichts los, guckt er den an, der hat mal gut begonnen und jetzt, falsche Freunde. Dann kommt man in gewisse Kreise rein, dann liebt man bestimmte Musikrichtungen und. Dann werden Partys gemacht, das Feiern ist angesagt. Aha. Ja, guck dir die mal an. Wir werden heute über die Alten sprechen. Und eins sei schon vorweg genannt. Also, das Ende von den Alten ist oft schlimmer als wie das, was die Jugend in der Jugendzeit gemacht hat. Das werden wir gleich sehen. Deswegen ist es gut, dass junge Menschen geformt werden, dass da investiert wird. Wir sind so unendlich dankbar für jeden Mitarbeiter, der mitmacht. Und wenn sich junge Leute begeistern lassen. Junge Leute lassen sich begeistern. Aber vorab ist ja auch für jeden jungen Menschen, und ich fange jetzt hier mal wieder an, fängt eine Stunde Null an. Und zwar die Stunde Null ist die Stunde, wo ein junger Mensch eine klare Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat. Das heißt also, irgendwann kommt jeder Mensch, kommt hier an den Punkt und dann muss er sich entscheiden für oder gegen ihn. Und wenn du dich für ihn entschieden hast, beginnt die Jüngerschaft, beginnt ein Leben in der Nachfolge Jesu Christi. Und diese Jüngerschaft, die muss gepflegt werden. Das heißt also, hier ist geistige Nahrung, hier ist geistiges Fundament erforderlich. Du hast eine klare Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Wichtig ist, ich wende mich mal besonders an euch, wenn ihr bestehen wollt in dieser turbulenten Zeit, dann ist es total wichtig, dass ihr jeden Tag die stille Zeit, die sogenannte stille Zeit nehmt. Nehmt euch Zeit für das Wort Gottes. Nehmt euch Zeit für das Gebet. Total wichtig. Ohne Wort, ohne dem Wort Gottes aus dem Haus zu gehen, du verhungerst innerlich. Und dann bist du offen und frei für jeden Scheiß, der jetzt hier angeboten wird. Und du kannst mit fortgerissen werden. Dann möchte ich dafür werben und Werbung machen. Ganz wichtig, neben dem Besuch der Jugendstunde, den Teenkreis, der Sonntagsschule, sowohl für die Eltern als auch wie für die Jugendlichen. Ich kann das aus eigener Erfahrung euch berichten. Was mir damals sehr geholfen hat, waren, dass meine Eltern damit einverstanden waren, mich oder uns Kinder mal für eine Woche aus der Hand zu geben. Das heißt, eine Woche mal ein Freizeitlager mitgemacht zu haben. Eine Woche irgendwo eine Freizeit zu machen. Und es gibt heute, und das kann ich euch sagen, super tolle Freizeitangebote. Und die sind auch gar nicht so teuer. Da sind gläubige Leute, die machen mit euch wirklich super Sachen. Da wird ein Freizeitangebot gemacht, neben dem Sport, neben, was weiß ich, da werden eine Woche, heißt es unter den Römern beispielsweise, da wird einfach nur aus der Geschichte, wie die gelebt haben und so weiter, das Wort Gottes näher gebracht. Leute, ihr seid da mit 6 Leuten in einem Zimmer, ihr unterhaltet euch, die kommen aus ganz Deutschland, ihr kriegt einen ganz anderen Horizont. Aber, und das kann ich sagen, ich habe lange Jahre Jugendarbeit mitgemacht und Freizeitarbeit mitgemacht. Und frag mal heute, ob ich den Andreas Fett in Schoppen denke. Wolfgang Bühne, das war mein Ziehvater. Wenn du die heute fragst, wie die Freizeiten sind, wie die Eltern, was da ein Feedback kommt, wie die Eltern ihre Kinder wieder empfangen, völlig verändert. Vielfach ist es so. Was wir auch gemacht haben, wir haben ja auch 4 Kinder in unserer jungen Zeit, dass wir gesagt haben, Urlaub machen ist schön und das brauchen wir auch alle. Aber wisst ihr, was wir oft gemacht haben? Wir haben an Familienfreizeiten mitgemacht. Da waren Familien, die genauso viel Kinder hatten, weniger Kinder hatten. Die kamen aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Aber man hat sich kennengelernt. Es gab einen Austausch. Und das ist total wichtig. Ich werde das sagen, warum das so wichtig ist. Nicht nur, ich sag mal, den globalen oder die kleine Familie für sich selbst sehen, sondern die globale, über den Tellerrand hinausschauen, Menschen kennenzulernen, die auch etwas machen. Letztendlich, um die Zuflucht für ihn bei ihm zu suchen. Daraus entstehen Freundschaften. Freundschaften, ich habe einen Freund, da war ich 17 Jahre alt, der liebe Bernd, einige kennen ihn, den habe ich auf der Freizeit kennengelernt. Der kam aus Siegen, der konnte gut Fußball spielen, war ein Bayern-Fan, wir hatten die gleiche Musikrichtung, ja, und schnell gab sich das. Und dann da hat sich was entwickelt. Und diese Freundschaft, 17 Jahre, die ist jetzt 49 Jahre alt, länger zusammen als ich mit meiner Frau. Das ist unglaublich. Wunderbar. Ja, und wisst ihr, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gute Freunde zu haben. Die Freunde eurer Kinder bestimmen den weiteren Lebensweg, wie es weitergeht. Hast du die verkehrten Freunde? Manchmal kannst du es nicht beeinflussen. Von der Schule her, man ist als Eltern besorgt, was glaubt ihr, wie viele Mopedfahrer bei uns vor der Tür standen und hatten immer angefragt, ich habe 3 Töchter von wegen hier, können die Susanne mal gerade rauskommen? Nee, ich sage, die Susanne kann gerade nicht rauskommen. Ihr versteht das? Ja, das ist ja schon eine wilde Zeit. Also da sage ich mal, da gehen die Gefühle mit einem galoppieren und du stehst als Eltern und sagst, was machen wir da? Was hat meine Frau und ich, was haben wir da gerungen, auf den Knien und gebetet? Sprechen, mit den Kindern dann zu sprechen, in pubertärem Alter mit Kindern zu sprechen, die rebellisch sind. Oh, das ist schon eine anstrengende Zeit, ich sag's euch. Ihr wisst, wovon ich rede, oder einige. Sind nicht alle Kinder immer gleich lieb, aber manche haben auch gar keine Probleme damit, das weiß ich auch. Aber es ist einfach wichtig, gute Freunde in jungen Jahren zu bekommen, Freundschaften zu pflegen, zu investieren. Da musst du mal als Vater, als Mutter mal die Kinder dann irgendwo hinbringen. Das ist total wichtig. So, ich möchte das Ganze jetzt hier, wir haben gelesen, denn du, Vers 5, denn du bist meine Hoffnung, Herr, Herr, meine Zuversicht von meiner Jugend an. Diesen Wunsch, den haben wir gehabt als Eltern, dass die Kinder sagen können, denn du bist meine Hoffnung. Du hast mich gelehrt, Vers 17, von meiner Jugend an. Und bisher habe ich deine Wundertaten verkündet, dass Kinder Botschafter Gottes werden. Das ist doch unser Wunsch. Der Prediger spricht in Kapitel 11, Vers 9, freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit und wandle in den Wegen deines Herzens im Anschauen deiner Augen. Doch wisse, dass du dies alles, dass für dies alles Gott dich ins Gericht bringen wird. Das heißt also, hier spricht Salomo, der Prediger, spricht einfach davon, freue dich in deiner Jugend. Die Jugendzeit ist eine total prägende Zeit. Und ich wünsche jedem, dass er eine gute Jugendzeit hat. Und wenn du die nicht gehabt hast und du denkst mit Grauen an deine Jugendzeit, Gott hat es so ins Herz gelegt. Diese Zeit ist besonders und die dürfen wir genießen. Und wenn du die nicht gehabt hast, Gott schenkt dir neue Zeiten. Und es ist gut, das muss man auch mal dazu sagen. Ich habe den Eindruck, bitte versteht mich jetzt nicht falsch, aber dass viele Kinder heute sehr verweichlicht werden. Es gibt diese sogenannten Helikoptereltern, die für alles die Kinder werden mit der Sänfte auf den Schulhof gefahren und was weiß ich. Es gibt 1000 Argumente, aber es ist gut, dass die jungen Leute Widerstandskraft kriegen, dass die fähig gemacht werden für den Alltag. Das ist total wichtig. Deswegen sagt Klagelieder 3, Vers 27, es ist gut für einen Mann, dass er sein Joch, also das, was er zu tragen hat, was ihm auferlegt wird, in seiner Jugend trägt. Ich habe die Überschrift, heißt, die Weichen werden in der Jugend gestellt. Und meine Feststellung, ich bin jetzt 66 Jahre alt und habe viel mit Jugendlichen gearbeitet und ausschließlich nur mit Menschen gearbeitet. Also das kann ich euch sagen. Wenn du das im jungen Alter nicht gelernt hast, Widerstand aufzubauen, Nein zu sagen, auch mal, tja gut, dann sind eben deine Freunde mal von dir gegangen, da warst du eben mal der Loser gewesen. Aber durchbeißen, nicht aufgeben, wenn du das in der Jugend nicht gelernt hast, wirst du es im Alter, die Gefahren, die im Alter, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen, das wirst du nicht mehr handeln. Das funktioniert nicht mehr. Das ist vorbei. Das muss in der Jugend erlebt werden. Deswegen ist die Investition in die jungen Leute heute total wichtig. So, ich schließe jetzt damit mit dem ersten Punkt, mit dem Vers, was Paulus dem Timotheus schreibt, das war ein junger Mann, niemand verachte deine Jugend. Deswegen, lasst uns mit den jungen Menschen, auch wenn die mal eine Krise haben, geduldig umgehen. Sie sind formbar. Vielleicht haben die im Moment eine Krise, aber bitte gebt die jungen Menschen nicht auf. Investiert. Investiert in junge Menschen. Das ist gut. Das ist unsere Zukunft. Paulus sagte, niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen in Wandel, in Wort, in Wandel, in Liebe, in Glauben und in Keuschheit. Ja, das wurde dem Paulus gesagt. Jetzt könnte man da viel zu sagen. Das ist ein Thema für sich, aber ich lasse es dabei. Alleine heute das Thema Sexualität, KI, also was da heute, die Eltern sind nicht zu bedauern, nicht zu beneiden, das ist schon, was da auf die zukommt. Und da sollen die das alles handeln. Die werden ja selbst vor Dinge gestellt, die waren vor fünf bis zehn Jahren noch gar nicht denkbar, was heute da auf uns zukommt. Und damit muss man fertig werden. Deswegen ist das gut, nochmal solche Freizeitangebote zu investieren, zu nehmen. Es gibt tolle Angebote. Ich nenne nur mal eben drei Stück. Freizeitarbeit in Schoppen für junge Leute, für mich. Ich komme daher, ich mache da Werbung für, das mit das Beste, was ich kennengelernt habe. Tolles Haus, tolle Umgebung, wirklich, da bist du abgeschieden von allem. Da kriegst du in der Regel, hast du kein Internet, Verbindung, gar nichts. Das ist also mit Handy kannst du zu Hause lassen, funktioniert alles nicht. Das ist also schon mal richtig gut. Dann konzentrierst du dich, dann siehst du plötzlich die Wälder ganz anders. Du siehst da plötzlich Bäume, die du vorher nie gesehen hast. Also wunderbar. Dann Freizeithaus Rehe, auch wunderbar. Das ist im Westerwald. Ach, die haben ein Freizeitheim. Beispielsweise auch in Rosas in Spanien, da war ich auch als junger Mensch, Menschenskinder, also da hatte ich auch Schmetterlinge im Bauch. Ich wusste gar nicht, da habe ich gedacht, naja, das war nicht ganz ungefährlich, aber es war sehr nett. Auf jeden Fall, das sind zum Beispiel, es gibt noch mehr, Liebenzeller Mission und, ganz, ganz tolle Angebote gibt es da. Also da könnt ihr euch schlau machen. So. Jetzt kommen wir zu dem Vorbereitung zum Älterwerden, Punkt 2. Da sagt der Schreiber, wahrscheinlich wird es David gewesen sein. Der wird uns ja nicht mitgeteilt, aber da heißt es in Vers 9, verwirf mich nicht zur Zeit des Alters, beim Schwinden meiner Kraft verlass mich nicht. Ich zitiere jetzt mal William McDonald, ein Bibellehrer aus Amerika, der inzwischen verstorben ist, ein sehr begnadeter Mann. Ich habe einen persönlich sehr großen Nutzen und Segen durch ihn erhalten. Der schreibt, um würdevoll alt zu werden, ist mehr Gnade nötig, als die Natur bieten kann. Das Alter ist eine neue Welt, fremdartiger Konflikte und heimliche Ängste, die Angst, alleingelassen zu werden, die Angst, seinen Lieben eine Last zu werden, die Angst, hilflos und invalide zu werden, die Angst, sich selbst nicht mehr im Griff zu haben, die Angst, deshalb ausgenutzt zu werden. Diese Ängste sind nicht neu. Der Psalmist denkt hier laut darüber nach, um allen Mut zu machen, die im Herbst ihres Lebens stehen. Verwirf mich nicht zur Zeit des Alters beim Schwinden meiner Kraft. Verlass mich nicht. Herr, bist du meine Zuflucht oder nicht? Ihr Lieben, ich habe hier den Zollstock mitgebracht. Und hast du die 50 erreicht? Ich sage dir, es geht bergab. Du wirst keine 100. Es geht, du bist in der letzten Lebenshälfte, auch wenn du noch aktiv in deinem Beruf noch drin bist. Es geht weiter. Und hier sagt der Psalmist, verwirf mich nicht in Zeit des Alters. Wisst ihr, das kennen wir doch. Gut, ich bin mal viel Rennrad gefahren. Ich war ein 5.000- und 10.000-Meter-Läufer. Hab gute Zeiten, bin ich auch mal gelaufen. Hier in der Nähe ist ein Altenheim. Die sind ungefähr 220 Geschwister. Wenn du da reinkommst, ist ein riesen Vorportal. Da stehen gefühlt 50 bis 100 Rollatoren. Durchschnittsalter der Gemeinde, das ist ein Altenheim, der ist dann gleich mit angeschlossen, ist um die 70 Jahre. Wisst ihr, wir sind irgendwann, sehe ich mich auch dann mit so einem Ding da durch die Gegend fahren. Das ist vorbei. Das Ersatzteillager wird immer größer. Nicht nur die Brille, dann kommen die Hörgeräte, dann kommt das neue Knie, dann kommt die Hüfte. Ach, und das Herz macht auch nicht mehr so mit. Du musst nachts x-mal auf Toilette. Nervig. Solange du es noch unter Kontrolle hast, ja. Aber wenn du das nicht mehr unter Kontrolle hast. Ich hatte meinen Vater, der ist 90 Jahre geworden, aber der hat die letzten 2 Jahre als dementkranker Mensch, schlimm, muss ich sagen. Wie oft habe ich dann auch gesagt, alt werden ist nicht schön. Es ist nicht schön. Vers 18 heißt es, und auch bis zum Alter und bis zum Greisentum, wenn mein Haar ergraut ist, verlass mich nicht, so heißt es in der Schlachter, bis ich deinen Arm dem zukünftigen Geschlecht verkünde, allen, die kommen werden. Also er stellt die Bitte, bitte verlass mich nicht. Prediger 12, Vers 1 heißt es, und gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit. Gut, in der Jugendzeit über deinen Schöpfer nachzudenken. Und jetzt kommt es. Ehe die Tage des Unglücks kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe kein Gefallen an ihnen. Die Tage kommen. Oder wo du sagen wirst, ich habe kein Gefallen. Es ist nicht schön. Es ist nicht schön, wenn dein Ehepartner genommen wurde und du alleine bist. Es ist nicht schön. Und alles wird beschwerlich. Und irgendwann gibst du den Führerschein ab, dann bist du das Letzte, was du noch hattest. Die Mobilität ist auch weg. Gnade Gott, wenn er uns noch den klaren Verstand gibt. Aber wenn das auch nicht mehr funktioniert. Ich möchte euch mal in diesem Zusammenhang einige Beispiele aus dem Alten Testament mal mitbringen. Das bekannteste Beispiel ist vielleicht David. Wir kennen David als diesen Supermann. Der hat in den jungen Jahren mit Bären, mit Löwen gekämpft. Der war unüberwindbar. Der hatte null Furcht, als er vor dem Goliath stand. Da genügte ihm eine Schleuder und 5 Steine und dann war die Sache erledigt. Als er ungefähr 50 Jahre alt war, kann man relativ gut nachrechnen, passierte Folgendes. David, die Männer, das Volk, die Kriegsknechte waren in der Schlacht, die waren also unterwegs und er blieb zu Hause. Und dem Augenblick, er blieb zu Hause, er saß auf der Dachterrasse, hatte sein Bordeaux in der Hand, ich übertreibe das jetzt mal, ließ sich mal richtig gut gehen und was sahen seine Augen? Eine wunderschöne Frau, die sich gerade am Baden war. Wir sind alles nur Menschen, wir sind nur Männer, aber ihn hat es übermannt. Er hat sich erkundigt und so weiter. Es folgte ein Mord, es folgte Ehebruch und. Und dann hatte er diese Batseba, hatte er geheiratet. Das erste Kind starb, Aber kurz danach kam das zweite Kind und das war der zukünftige König, Salomo. Salomo wurde, als David ungefähr 50 Jahre alt, geboren. David ist, wissen wir, ist 70 Jahre alt geworden. Also wir würden sagen, er hatte das meiste hinter sich. Die aktive Zeit war hinter sich. Und jetzt fing er an, Dinge zu tun, die waren nicht gut. Zum Beispiel in seiner eigenen Familie. Da war ein Sohn, der hieß Ammon. Und Ammon hatte ein Auge auf seine Schwester geworfen. Und da hat er etwas Grausames gemacht. Er hat seine eigene Schwester auf ganz grausame Weise vergewaltigt. Perfide war das. Absalom, der Bruder, kriegt das mit, sein Bruder. Was macht David? Er kriegt das auch mit. Ja, er war da nicht konsequent. Er hat da so einen Unfrieden in der Familie. Nee, lass mal. Du wirst müde, du hast keine Kraft mehr, klare Entscheidungen zu treffen. Mit dem Ergebnis, dass Absalom Rache genommen hat. Rache genommen an seinen Bruder Ammon, den hat er dann kurz erledigt. Dadurch war der Friede in der Familie von David ja noch weiterhin unter seinen Kindern total in Unfrieden. Absalom musste fliehen. Dann haben die sich wieder geeinigt, dann waren 7 Jahre vergangen. Aber dann wurde so ein Burgfrieden da geschlossen. Mit dem Ergebnis, dass plötzlich der Absalom nach dem Leben seines Vaters trachtete, nach dem Königtum. David musste fliehen. Und dann passierte Folgendes. Dann haben die Leute von Absalom, der hat ja Leute von David weggenommen, Krieg geführt untereinander. Mit dem Ergebnis, Achtung, 20.000 Menschen mussten wegen dieser Unachtsamkeit eines Davids ihr Leben lassen. Fielen auf dem Schlachtfeld. Absalom ist gestorben, David wurde wieder König, aber damit nicht genug. David hat dann um den Absalom getrauert. Nicht um die 20.000, sondern um den Absalom, seinen Lieblingssohn. Da hat er drum getrauert. Da musste der Joab ihm sagen, ey, was machst du hier? David wurden die ganzen, alles das, was eigentlich mal wichtig und wie gesagt haben, das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, das ist dem alles entschwunden. Tja, das können wir alles nachlesen, 2. Samuel 13, 2. Samuel 18. Und dann passierte etwas auch noch das, damit schließe ich dann, noch etwas, dann denkst du mal, dann schreibt er in Kapitel 23, 2. Samuel 23, ein Dankgebet. Da geht er alle Namen durch und dann dachte er, das befiehlt er der Gnade Gottes an. Er wusste, der wird bald sterben, er war ungefähr 60 Jahre alt. Ja, aber dann Kapitel 24. Was passiert da? Kapitel 24 kriegt der David so einen Anflug von Arroganz, von Hochmut. Er sagte, ich lasse mal jetzt mein Volk zählen. Er wollte wissen, wie stark er ist im Alter. Und das gefiel Gott überhaupt nicht. Und was machte Gott? Er konnte sich aussuchen. Dann kam die Pest. Wisst ihr, wie viele Leute dort an der Pest gestorben sind? 70.000 Menschen. Das war die größte Niederlage, die David je erlebt hat. 70.000. Warum? Weil er als alter Mann, wir würden sagen, bester Alter, völlig versagt hat. Weil er größenwahnsinnig geworden ist. Natürlich hat Gott sich immer wieder erbitten lassen. Er wurde hinterher alt, er wurde kalt, er hatte keine Kraft mehr. Joab musste sagen, so, jetzt ist gut gewesen, David, du musst jetzt nicht mehr mitkämpfen. Übrigens, das ist auch so eine Sache. Alte Leute, können die den Stab mal abgeben? Das ist ja eine ganz wichtige Frage. Unternehmensnachfolge ist immer nur eine Frage. Die Alten, die bewerten, ach, wie soll das ohne mich weiterlaufen? In der Gemeinde, wie soll es ohne uns weiterlaufen? Ist das ein wirklicher Gedanke? Oder kann man sagen, wo sind die Guten? Ich weiß, vergiss mich nicht, verwirf mich nicht im Tage meines Alters. Die Tage kommen. Und da müssen wir rechtzeitig, solange wir noch klaren Verstand haben, auch rechtzeitig handeln. Also insgesamt, wir schließen jetzt ab mit dem zweiten Teil. Insgesamt war es so, dass 42 Könige gab es in Israel. Angefangen mit Saul, David, Salomo. Dann wurde ja nach Salomo das Königreich geteilt. Dann kam Rehabiam, dann kam das Nordreich und das Südreich. Insgesamt war es 42 Könige. Von den 42 Königen, und jetzt muss man sich das mal bitte mal eben vor, das muss man sich nur mal eben bitte auf der Zunge zergehen lassen. Von den 42 Königen gab es ganze 10 Könige, und die kamen nur aus dem Südreich, Benjamin und Juda, die taten, was recht war in den Augen des Herrn. Und nur drei haben auch erfolgreich abgeschlossen. Die anderen sind wieder zurückgefallen. Denken wir an Asa. Der hat einen fulminanten Start gemacht, der hat alles aufgeräumt. Aber als er alt geworden war, was war da? Da wurde er krank. Und er befragte den Herrn nicht, sondern er suchte den Rat bei den Ärzten. Wir denken an Hiskia. Ihm wurden 15 Jahre noch geschenkt. Die 15 Jahre, die sind ihm zum Verderben geworden. Denken wir an Salomo. Salomo, da steht, ich habe es extra nochmal nachgelesen, und als er alt geworden ist, sah er die Frauen. Da wurde er lüstern. Tja. Ich habe einen Leiter eines Altenheims, nicht aus Ostfriesland, sage ich sofort, eines christlichen Altenheims, der ist 35 Jahre alt, der hat mal erzählt, und nicht allzu langer Zeit, was er so im Altenheim erlebt. Da sind Leute im Alter über eine Sache immer bedacht, wie stehen meine Finanzen? Da muss der Internetanschluss da sein, da muss er den Online-Banking-Anschluss haben, der muss genau sehen, die DAX-Kurve, wie es immer weitergeht. Der Mann ist 90 Jahre alt. Das, was wir in jungen Jahren nicht gelernt haben, die Liebe zum Geld, im Alter hört das nicht auf. Dann gibt es Leute, sprach er davon, hat mich total erschüttert. Die werden dann ungerecht und sagen, was hast du über mich erzählt? Und beschuldigen andere, verklagen andere. Und dann erzählte er, er musste mit diesem Mann, musste er ernsthaft sprechen. Und dann hat er gesagt, wenn du stehst kurz vor dem Tod Und du redest hier, du willst mich verklagen, du hast den verklagt und du beschuldigst den und ich hätte dir Geld weggenommen und wir sind sowieso die Teuersten und waren nur am Rumnörgeln und nur am Rumschimpfen, hat er dem gefragt, was glaubst du, wenn du die Augen zumachst, wer vermisst dich hier? Kein Mensch. Und dann erzählte er von Schwestern, die in dem Altenheim, wo ungläubige Mitarbeiter sind, die sagen, als die heimgegangen sind, wie die sie vermissen, weil die eine Ruhe, eine Liebe ausgestrahlt haben. Ihr Lieben, Dankbarkeit. Wir wissen nicht, was das Alter mit uns macht, aber wir können, wir dürfen uns den Zufluchtsort dürfen wir bei unserem Herrn suchen. Ich möchte zum Schluss den dritten Punkt noch kurz ansprechen. Erfolgreich ans Ziel kommen. Zu diesem Schluss möchte ich euch jungen Leute mal fragen, das Christenleben hier, von hier bis hinten hin, die 2 Meter, was ist das? Ein 100-Meter-Lauf? Oder Marathonlauf? Tja, was meint ihr? Marathon? Habe ich gehört? Ich lese euch mal was vor. Ein Buch, was ich dringend empfehlen kann. Jeden, der in der Nachfolge sich wirklich orientieren will. Also, im Leben als Christ zählt nicht, wie man startet, es kommt darauf an, wie man den Lauf vollendet. Nur einer von 10, die als junge Männer im Dienst für den Herrn angefangen haben, ist im Alter von 65 Jahren noch auf Kurs. Einer von 10. Sie werden von moralischen Versagen, von Entmutigen oder von liberaler Theologie niedergestreckt. Aus welchen Gründen auch immer fallen 9 von 10 aus. Das heißt also, wir haben alle angefangen. Wie wollen wir vollenden? Ist das für mich ein 100-Meter-Lauf oder eventuell ein Marathonlauf? Ich lese euch nur einen ganz kurzen Abschnitt vor. Du siehst, Ausdauer unterscheidet Männer von Jungs. Ausdauer unterscheidet Männer von Jungs. Ausdauer entscheidet darüber, ob ein Mann stark abschließt. Und Ausdauer ist die Frucht eines gottesfürchtigen Charakters. Das Leben als Christ ist kein 100-Meter-Sprint. Es ist ein Marathon. Es ist ein Langstreckenlauf. Und Langstreckenläufe erfordern keine Geschwindigkeit. Sie erfordern Schneid, Entschlossenheit und die Kraft, es zu Ende zu bringen. In der Schrift heißt es, deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus. Hebräer 12, Vers 1. Zielstrebig heißt das Buch. Ich weiß nicht, ob es da hinten liegt. Auf jeden Fall kann ich euch das nur dringendst empfehlen. Aktuell geschrieben, von 10 haben es nur einer geschafft. Und mein Wunsch, mein Ziel, weil mich das so gepackt hat, deswegen spreche ich auch darüber. Wie wollen wir enden? Nicht wie wollen wir anfangen? Wie wollen wir enden? Das ist die entscheidende Frage. Und dazu lade ich ein. Und ich möchte schließen mit einigen Personen, die gut geendet haben, wo wir uns ein Vorbild dran nehmen können. Zum Beispiel ein Mose. 5. Mose 34, da heißt es, und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Sein Auge war nicht schwach geworden und seine Kraft nicht geschwunden. Ein Geschenk Gottes. Wisst ihr was? Auch das ist etwas, wo wir sagen, im Alter, was nachlässt, die Sehkraft. Das heißt also, die geistige Sehkraft. Kann ich das noch unterscheiden? Oder sage ich mir lieber, es ist mir zu bequem, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf, mich jetzt auch um dieses Problem noch zu kümmern. Ach, lasse doch mal. Dann ist es eben so. Die Sehkraft, das war bei Isaak so. Der liebte zum Schluss nur noch das Wildbret, das Essen. Aber sehen konnte er nicht mehr. Nur noch fühlen. Kaleb. Josua 14, Vers 10, da heißt es, und nun siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten, so wie er geredet hat. Diese 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in der Wüste umherwandelte. Und nun siehe, ich bin nun 85 Jahre alt. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Und wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt zum Kampf und um aus- und einzuziehen. Manchmal habe ich mich gefragt, ist das jetzt eine bildliche Sprache oder war das tatsächlich so? Ich gehe mal davon aus, das war so. Das ist aber ein Geschenk. Wir haben von Hannah gelesen und gehört. Wir haben von Simeon gehört. Und wir haben gelesen von Paulus, der sagt in 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Liebe Geschwister, das wünsche ich uns allen, den Glauben zu bewahren, nicht müde zu werden. Glaub es mir, unsere Kraft wird weniger und unsere Zuflucht, das, was wir im ersten Vers gelesen haben, in Psalm 71. Herr, nehme ich zu dir, Herr, nehme ich Zuflucht. Lass mich niemals beschämt werden. Wir haben einen Zufluchtsort, wo wir hingehen können. Und das möge der Herr schenken. Ich danke für eure Geduld. Der Herr segne sein Wort. Amen.